Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute hatten wir wieder als Gast Frederik Schulmeister, ein Gast, den wir auch schon mal bei unserem Podcast hatten, und zwar zum Thema eingewachsene Fußnägel. Heute wollten wir über eine ganz andere Thematik sprechen, und zwar Qualitätssicherung, Personalmanagement und Unternehmensführung und warum Frederik hierfür auch der richtige Ansprechpartner ist, das kann er sich zu uns nochmal kurz sagen.
Na, guten Morgen, und es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Wir hatten ja letzte Mal festgestellt, dass es noch so viel gibt, wo wir gerne drüber reden möchten. Ich bin Podologe und betreibe mit meinem Bruder seit 2018 in selbstständig die Praxen von Körper- und Fußkundig. Wir kommen aus einem Familienunternehmen und sind bereits in der zweiten Generation Podologen. Wir standen schon immer im Kinderwagen neben der Behandlung und haben Podologie und eigentlich auch das Selbstständigengehen mit der Muttermilch bekommen. Und seit 2010 bin ich fertiger Podologe und 2018 habe ich mich dann mit meinem Bruder selbstständig gemacht, mit der Praxis von unserem Vater. Wir haben gestartet mit 7 Mitarbeiter und einem Standort. Heute haben wir 16 Standorte und roundabout 145 Mitarbeiter.
Das ist natürlich eine sehr, sehr rasante und gute Entwicklung. Ja, um einmal hier auch in die Thematik einzusteigen. Ihr seid ja schnell gewachsen, sind schon einige Praxenmitarbeiter, die dazugekommen sind. Wie habt ihr sichergestellt, dass eben die Behandlungsqualität trotz des Wachstums beibehalten bleibt?
Es gab so einen Spruch, den wir selbst von unserem Coach mitbekommen haben. Man kann nur 5 bis 7 Leute gut führen. Alles darüber endet irgendwann im Chaos. Und wir hatten selbst den Fehler gemacht, da hatten wir so die Grenze von 20 Mitarbeiter, wo man das Gefühl hatte, boah, es läuft irgendetwas aus dem Ruder, es läuft irgendetwas falsch, es kommen Beschwerden auf von den Patienten, es kommen Beschwerden von den Mitarbeitern auf. Und dann hat sie uns gesagt, hör mal, du kannst keine 20 Leute gut führen, du kannst die nicht schulen, du kannst die nicht passend anweisen, du brauchst eine Struktur. Und so wurden dann damals die Teamleiter geschaffen bei uns im Unternehmen, dass jeder Teamleiter verantwortlich ist für roundabout 5 bis 7 Mitarbeiter. Natürlich mit wachsendem Unternehmen sind natürlich auch die Strukturen gewachsen. Und wir versuchen immer wieder diesen Grundsatz, ich sag mal, uns ins Gedächtnis zu rufen, dass man maximal ein Team hat von 5 bis 7 Leuten. Und natürlich ist jetzt über den Teamleiter auch eine weitere Ebene gekommen. Da sind jetzt Regionalleiter, Standortleiter, dass immer wieder dieses Gefüge gegeben ist, damit man auch die Leute passend schulen kann, damit halt auch die Qualität in allen Bereichen von Orga bis Behandlung, ich sag mal, unserem Standard, ich sag mal, genügt.
Du hast ja gesagt, dass ungefähr 5 bis 7 Mitarbeiter gut geführt werden können. Sind denn an den jeweiligen Standorten die Praxen auch mit einer ähnlichen Belegschaft, also 5 bis 7 Mitarbeiter? Sprich, würdest du sagen, dass kleinere Praxen eher dadurch eine bessere Behandlungsqualität haben als größere Praxen?
Nee, wir haben unterschiedlich große Praxen. Wir haben Standorte, da sind nur 4 Mitarbeiter. Wir haben aber auch Standorte, da sind 20 Mitarbeiter, 25 Mitarbeiter. Aber wir haben dann wirklich dementsprechend viele Teamleiter und jeder hat sein festes Team. Und dann wiederum über die dann die Regionalleiter und je nach Region, oder ich sag mal so, wenn man sagt, okay, Duisburg und Düsseldorf ist eine Region, aber dadurch, dass wir so viele Standorte in diesen Bereichen haben, haben wir natürlich auch für jeden Bereich einen eigenen Regionalleiter. Und ja, eigentlich ein kleineres Team, weniger Kommunikationslinien, schnellere Wege. Wenn man keine passende Struktur hat, sind da kleinere Praxen doch vom Vorteil.
Und das könnte für einen Patienten auch eventuell ein Merkmal sein, um eben eine gute Praxis erkennen zu können. Was sind denn noch andere Merkmale von einer guten Praxis, wenn jetzt ein Patient nach einer Behandlung, nach einer Praxis sucht?
Nein heißt nicht immer per se besser, sondern man braucht auch eine guten Inhaber vor Ort oder eine gute Leitung, die das, ich sag mal, passende Know-how hat und auch Spaß und Bock daran hat, das seinen Mitarbeitern weiterzugeben. Aber auch große Teams haben definitiv ihren Vorteil. Wenn wir überlegen, wir haben Praxen mit verschiedenen Heilmittelbereichen, der interdisziplinäre Austausch ist viel, viel größer, man hat viel, viel mehr Wissen in der Praxis. Wenn man sich mal überlegt, in einer großen Praxis, wo 20 Therapeuten sind und jeder hat roundabout, gehen wir mal von einer geringen Anzahl, 5 Jahre Berufserfahrung, dann haben wir vor Ort 100 Jahre Berufserfahrung. Wenn man es dann schafft, durch gute Strukturen, durch Teamsitzungen, durch Patientenbesprechungen, dass man es schafft, dieses Wissen zu transferieren, hat man da eigentlich einen größeren Vorteil, weil eigentlich viel, viel mehr Wissen vor Ort ist.
Und was sind noch weitere Merkmale?
In welchem Bezug meinst du das? Also in welche Richtung möchtest du da gehen? Also
ja, genau. Also wenn sich jetzt ein Patient sich online oder persönlich auf die Suche begibt, um zum Beispiel einen guten Podologen zu finden, ist eine gut ausgearbeitete Webseite positiv oder sind eher die Online-Bewertungen von Vorteil oder lieber eine persönliche Empfehlung? Was könnte man am meisten gewichten als ein Merkmal für eine gute Praxis?
Meine Meinung, die persönliche Empfehlung. Mundpropaganda ist immer noch das Beste. Jemand, der seine Erfahrung gemacht hat vor Ort und sagt, hör mal, ich verbürge mich mit meinem Namen für diese Praxis, gewichtet immer mehr als, ich sag mal, irgendeine gut aufgebaute Online-Präsenz. Eine gut aufgebaute Online-Präsenz kann man sich kaufen, einen Ruf über die Jahre nicht. Natürlich kann auch ein Indikator die Google-Bewertung sein, aber ich habe auch schon erlebt, dass Praxen eine schlechte Bewertung haben und wirklich richtig, richtig gut sind. Ich versuche das immer auch meinen Kollegen zu erklären, dass man, ich sag mal, man kommt in einer Praxis mit der Erwartungshaltung, dass man eine gute Behandlung bekommt. Wenn ich eine gute Behandlung bekomme, wird meine Erwartungshaltung erfüllt. Also es ist nichts Außergewöhnliches passiert, sondern nur meine Erwartungshaltung wurde erfüllt. Warum sollte ich darüber reden oder eine Bewertung schreiben? Meistens schreibt man etwas, wenn man, ich sag mal, etwas Unerwartetes bekommt. Entweder ist die Behandlung schlecht, die Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt oder es ist mehr passiert, als man erwartet hat. Das sind diese beiden Faktoren, wo man sagt, okay, hier schreibe ich mal drüber. Sprich, kann man an den Bewertungen gar nicht 100% sagen, ist es eine gute Praxis oder ist es eine schlechte Praxis?
Und gibt es Maßnahmen, die du persönlich auch in deinem Unternehmen ergreifst, um Mundpropaganda zu fördern?
Natürlich. Wir haben schon einiges versucht und versuchen auch immer wieder neue Sachen, um zu gucken, wie man es schafft, dass die Patienten darüber reden. Wir haben immer Aktionen, dass man sagt, wenn jemand einen Neukunden wirbt, also einen Patienten einen anderen Kunden wirbt, dass der dann auf einer Behandlung einen Rabatt bekommt oder ein Produkt geschenkt bekommt. Das ist immer unterschiedlich, aber so versuchen wir es zu schaffen, dass die Leute wenigstens darüber reden und einmal sagen, hör mal, ich bin bei Fußkundig, ich bin bei Körperkundig und da kannst du ruhig hingehen, das passt und das funktioniert vor Ort.
Nun, wenn die Nachfrage nach Therapie besonders hoch ist, braucht man auch entsprechendes Personal, um eben diese Nachfrage zu decken. Gerade in der Heilmittelbranche wird sehr häufig vom Personalmangel gesprochen. War das für dich eine Hürde, beim Aufbau der Praxen eben gutes Personal zu finden?
Definitiv. Wir hatten uns am Anfang mit Recruiting, also sozusagen mit der Mitarbeitergewinnung, nicht auseinandergesetzt. Wir haben selbst ein sehr, sehr großes Coaching dazu durchlaufen, um erstmal herauszufinden, was Recruiting bedeutet. Und Recruiting hört nicht auf mit der Einstellung, sondern Recruiting geht eigentlich über die 6 Monate Probezeit hinaus, dass man den Mitarbeiter vernünftig onboardet an seinem Unternehmen, dass man ihm die Werte des Unternehmens mitgibt. Und wenn man das erstmal verstanden hat, hat man auch einen ganz anderen Blickwinkel da drauf. Man sieht sein Unternehmen auch auf einmal anders. Ein Gehalt ist nicht immer ein ausschlaggebender Faktor, warum jemand zu einem kommt. Und das muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Jemand, der für ein besseres Gehalt kommt, geht auch wieder für ein besseres Gehalt. Und man sollte schauen, dass man Mitarbeiter findet, die die Werte von einem teilen und die Unternehmenswerte teilen und Bock haben an der gleichen Vision, an dem gleichen Ziel mit dran zu arbeiten. Das sind Mitarbeiter, die dann hinterher loyal dem Unternehmen gegenüber sind. Und wichtig ist dann im nächsten Schritt, die Mitarbeiter natürlich zu pflegen, zu halten und denen alles sozusagen mitzugeben, den Onboarding-Prozess vernünftig zu machen, dass die sagen, okay, das, was die zum Beispiel auf ihrer Webpräsenz versprochen haben, was die im Vorstellungsgespräch versprochen haben, dass es wirklich so ist.
Und was ist die Vision von Fuß- und Körperkundig?
Wir haben uns mal auf die Fahne geschrieben, wir wollen Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen. Wir wollen die beste Steigerungsform von gesund sein, gesünder körperkundig. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, was faktisch nicht zu erreichen ist, wo man immer dran arbeiten kann. Weil das Schlimmste ist, wenn man ein Ziel erreicht hat, was kommt danach? Man kann sich kleine Zwischensteps dahin setzen, aber eine Vision sollte so weit gedacht sein, Minimum mal 30 Jahre, weil wer weiß, was wie in 30 Jahren die Therapie aussieht, aber gesund oder gesünder sein, das möchte eigentlich jeder. Und das möchte man auch immer und das wird auch in 30 Jahren noch Bestand haben. Und wenn wir es damit schaffen, dann einen kleinen Fußabdruck auf diesem Planeten zu hinterlassen, dass man über uns gesprochen hat, dann sind wir doch schon ganz froh.
Ja, da kann ich mich nur anschließen und ich hoffe, dass ihr das Ziel erreicht und wenn nicht, dann eben in der Versuchung dann ständig dranbleibt. Vielleicht hier nochmal eine ergänzende Frage und zwar, du hast gesagt, dass es einfacher ist, Mitarbeiter für sich zu gewinnen, die die gleiche Vision teilen wie das Unternehmen. Wie gewinnt ihr denn letztendlich die Mitarbeiter? Macht ihr das über ein Recruiting-Unternehmen? Macht ihr das über Mitarbeiter aus dem Ausland, aus den Ausbildungsstätten? Was ist da so die beste Erfahrung?
Es ist ganz vielfältig. Also wir versuchen, jeden Kanal anzuzapfen. Wir haben es auch mal mit einer Recruiting-Agentur versucht, aber das hat auch funktioniert, aber wir haben uns das Wissen selbst angeeignet und haben mittlerweile einen Recruiter bei uns im Unternehmen. Was wir, sagen wir, unser größtes Standbein ist, ist Social Media Recruiting. Das heißt, wir sind mit Anzeigen präsent auf Facebook, Instagram, LinkedIn etc., weil Therapeuten sind meistens nie jobsuchend. Die sind höchstens passiv jobsuchend. Das heißt, man sitzt abends vorm Fernseher, hat sein Second Screen, sein Tablet, sein Handy und scrollt durch Insta, Facebook etc. Und das Ziel ist es eigentlich, den Mitarbeiter, ich sag mal, oder den potenziellen Bewerber, dass man so oft angezeigt wird, dass er einen im Gedächtnis hat. Und irgendwann kommt der Tag eigentlich, dass der unzufrieden ist mit seinem Job. Und dann scrollt er wieder durch Facebook, Instagram und sieht die Anzeige. Ich sag mal, das ist unser Hauptstandbein, wie wir Bewerbung generieren. Plus haben wir unsere Website, wir haben einen eigenen Webauftritt für die Mitarbeitersuche, der komplett auf unsere Unternehmensidentität angepasst ist, wo wir auch mit unseren Werten und unseren Bonis werben. Und wir haben natürlich auch schon Mitarbeiter aus dem Ausland geholt. Wir haben das damals auch über eine Agentur gemacht. Mittlerweile sind wir sehr gut vernetzt und können das alleine darstellen. Dadurch, dass man Mitarbeiter sozusagen aus den betreffenden Ländern vor Ort hat, haben die natürlich auch die Kontakte in ihr Heimatland. Und was in der Podologie wirklich sehr, sehr gut ist, ein guter Kontakt zu den Schulen, dass man sozusagen die Azubis, also die Auszubildenden in den Berufen sozusagen direkt da anspricht und auch Praktika anbietet. Wir bieten auch Arbeitsverhältnisse fürs Wochenende an, wenn man in Vollzeit ist. Für Leute, die in der Podologie in der Teilzeitausbildung sind, bieten wir Anstellungsverhältnisse auch unter der Woche an. Wir haben mittlerweile sogar ein Ausbildungskonzept, wo wir die Schulzeit als Arbeitszeit durchbezahlen in der Podologie. Die Schüler sind meistens einmal im Monat eine Woche auf der, ich sag mal, in der Ausbildung, in der Schule. Und wir haben komplett diese Zeit als Arbeitszeit gewertet. Dass mittlerweile in der Podologie mehrere Auszubildende nehmen, das hat sich in den letzten Jahren etabliert. Aber wir sind sozusagen der neue Vorreiter, dass wir sagen, okay, wir zahlen ja auch die Schulzeit als Arbeitszeit durch bei einem Vollzeitvertrag.
Ja, das ist schon mal etwas, was tatsächlich nicht viele Praxen machen und das finde ich an sich sehr, sehr, sehr gut. Wie ist es denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter angestellt wird, wie ist es dann mit der Weiterbildung? Gibt es da auch Möglichkeiten, Optionen, die du anbietest an die Mitarbeiter?
Ja, jeder hat bei uns ein Budget für Fortbildung im Jahr. Das kann er frei verplanen. Er stellt es seinem Teamleiter vor. Und bis zu einem gewissen Budget kann der Teamleiter das auch sofort freigeben. Ohne Rücksprache mit uns. Wenn es größere Fortbildungen sind, dann einmal sozusagen kurz eine Meldung an uns. Wir schauen, ob die Fortbildung für uns interessant ist, ob die dem Unternehmen dient, unserem Ziel, unserer Vision dient. Dann geben wir auch diese Fortbildung frei. Und mittlerweile, wir haben ein eigenes Schulungszentrum. Wir bieten viele Fortbildungen auch intern an, dass wir uns sozusagen einen Dozent holen, zum Beispiel eine Taping-Schule. Generell für Physios, Podos, durch die ganze Bank weg. Oder wir suchen uns einen Dozent für Nagelkorrekturspangen. Und dann haben wir unseren eigenen Schulungsraum, wo der Dozent dann unsere Mitarbeiter sozusagen unterrichten kann.
Und gibt es bestimmte Fortbildungen, die von dir auch gefordert werden, jetzt bei einer Einstellung? In der Physiotherapie ist es zum Beispiel häufiger die manuelle Therapie oder Krankengymnastik nach Bobert. Wie ist es bei dir?
Wir freuen uns natürlich, wenn ein Therapeut diese Fortbildung bereits mitbringt, aber wenn man seinen Fokus darauf legt, junge Menschen für sein Unternehmen anzusprechen, die frisch von der Schule kommen, haben die meistens die Fortbildung nicht. Und dann bieten wir es natürlich den neuen Kollegen dann an, die Fortbildung mit uns zusammen zu machen, dass wir die Kosten übernehmen und dass wir sozusagen die Zertifikatspositionen dann ins Unternehmen bekommen. Ist zwar ein etwas längerer Weg, aber es bindet natürlich auch die Mitarbeiter.
Es hört sich so an, als ob du nicht direkt von dem Personalmangel betroffen bist. Kannst du das bestätigen oder gibt es immer noch Praxen, wo du gerne noch ein paar mehr Mitarbeiter haben würdest?
Aktuell, dieses Jahr haben unsere Recruiting-Maßnahmen sehr, sehr gut gegriffen, haben wir keinen Personalmangel mehr aktuell. Wir hatten Personalmangel, das möchte ich nicht nicht abstreiten, aber wir haben es jetzt wirklich sehr, sehr gut in den Griff bekommen und wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, das ist wunderbar, das hört man auch sehr gern. Wie ist es dann, wenn ein Patient sich bei dir meldet? Wie früh kriegt er einen Termin in einer der Praxen, die du eben leitest?
Wir haben immer ein gewisses Kontingent an Termine frei. Wir haben auch Springer, die individuell von ihren Stunden geplant werden können. Die können bei Krankheit einspringen, aber auch wenn wir auf einmal Terminkapazitäten brauchen. Und wir können innerhalb von einer Woche dadurch Termine bieten.
Terminmanagement ist auch ein wichtiges Thema, gerade in einer Heilmittelpraxis. Habt ihr da eine besondere Strategie, eine besondere Software? Bietet ihr Online-Termine an? Wie seid ihr da aufgestellt?
Auch sehr breit. Ab einer gewissen Größe passiert das einfach, dass man mehrere Tools nutzt. Wir nutzen als Software selbst Theorg. Die haben natürlich Online-Termine schon dabei gehabt. Aber wir sind auch mittlerweile zu Dr. Lipp übergegangen, weil das einfach viele Patienten gefordert haben. Man muss dann so ein bisschen Termine Dr. Lipp und Theorg immer abgleichen, weil es da keine direkte Schnittstelle gibt. Und wir haben unsere Website komplett umgebaut. Man kann per WhatsApp Terminanfragen stellen. Man kann per WhatsApp Last-Minute-Termine, die wir immer mal wieder haben, sozusagen anfragen und direkt buchen. Und wir versuchen immer relativ mit der Zeit zu gehen und digital merken wir, wird immer mehr. Und man muss auch den Vorteil für sich sehen, dass jeder Termin, der online gemacht wird, auch die Anmeldung entlastet. Bei uns ist immer jede Anmeldung besetzt mit einer Anmeldekraft, mit einer Empfangskraft für die Patienten. Plus, dass wir sogar noch eine Telefonzentrale haben, die sozusagen immer mal wieder schaut, dass die Terminbücher optimiert sind, dass Terminkapazitäten genutzt werden, dass wir es wirklich schaffen, innerhalb von einer Woche Termine anzubieten.
In der heutigen Zeit gibt es die Möglichkeit zum Beispiel der Online-Therapie. In der Physiotherapie ist es ein Thema, zum Beispiel bei Krankengymnastik. Wie stehst du dazu? Bietet ihr auch Online-Termine an, wo man per Videotelefonat, wie zum Beispiel hier, auch mal eine Behandlung durchführen kann? Oder findest du, da ist nicht so viel Potenzial, wie es denn versprochen wird?
Wir haben es zu Corona probiert und festgestellt, zu uns passt es nicht. Wir suchen doch immer gerne den persönlichen Kontakt zu den Patienten. In der Podologie ist es generell nicht möglich. In der Physio, finde ich, ist es auch nur bedenkt möglich. weil man muss den Patienten auch mal live gesehen haben. Wo es ein bisschen besser funktioniert, ist in der Ergotherapie, in der Gesprächstherapie. Aber das ist auch der einzige Bereich, wo ich gemerkt habe, dass es funktioniert. Also wir fokussieren uns nicht darauf.
Wie unterstützt ihr dann das tagtägliche Geschäft? Also klar, Therapie, Podologie, Physiotherapie, aber bietet ihr auch ergänzend andere Leistungen an, wie zum Beispiel aus dem Bereich Wellness oder Produkte? Ist das etwas, wo du sagst, das hat Potenzial gerade für eine Praxis?
Wir bieten es mit an. Es ist ja immer mal in der Branche umstritten, wenn man sowas macht, egal ob bei dem Podologen man Kosmetik oder eine kosmetische Fußpflege mit anbietet, wenn man Lack mit anbietet. Hier sage ich aber in der Podologie, man muss sich immer überlegen, wo der Beruf herkommt. Und der Beruf des Podologen kommt damals aus der kosmetischen Fußpflege, dann irgendwann zur medizinischen Fußpflege. Sprich, ist da der geschichtliche Zusammenhang da, und ich finde, das sollte man nicht abschreiten. Deswegen haben wir auch das mit in unserem Portfolio. Aber auch genauso in der Physiotherapie bieten wir das mit an, dass man auch eine Massage nehmen kann. Insbesondere gerade, wenn man sagt, man arbeitet mit Physiotherapie-Schülern zusammen, die sich was dazu verdienen möchten. Und der Massagekurs ist somit einer der ersten Kurse. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil man muss sich auch dran gewöhnen, Menschen anzufassen. Und man legt diese Scheu so ein bisschen ab. Und je öfter man das macht und auch mal raus aus diesem, ich sag mal, Schulalltag, wo man keine richtigen Patienten hat, ist das dann in der Praxis nochmal was anderes. Und das bieten wir deshalb auch immer mit an.
Und in Bezug auf die Produkte, bietest du auch Produkte an in der Praxis?
Wir bieten auch Produkte an. Gerade in der Podologie, wir haben ja unsere eigene Pflegeserie und natürlich bieten wir die in den Praxen an. Die Leute nehmen es auch sehr, sehr gerne mit. Es ist definitiv ein Standbein. In der Physiotherapie haben wir natürlich auch ergänzende Produkte wie Therabänder, wie eine Black Roll, wo die Therapeuten es empfehlen können. Wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass es Hand und Fuß hat, was wir empfehlen. Es soll nicht einfach nur etwas empfohlen werden. Da sind die Teamleiter zu angehalten, weil wir die Therapeuten an dem Umsatz des Produktverkaufes mit beteiligen. Sprich, man muss so ein kleines Backup einbauen, dass nicht einfach nur was empfohlen wird des Empfehlens wegen, sondern dass es auch definitiv Nutzen hat für den Patienten.
Also es gibt eine Umsatzbeteiligung für die Therapeuten, um eben den Absatz der Produkte ein bisschen zu fördern.
Therapeuten sind selten Verkäufer. Ja. Und sie meinen immer, sie wollen dem Patienten was Gutes und Geld ausgeben ist erstmal per se nicht gut. Aber wenn man den Blick darauf ändert, der Patient möchte Hilfe. Und wenn das, was ich empfehle, dem Patienten in der Genesung zum Gesünderwerden hilft, dann ist es gut. Und das muss man den Therapeuten versuchen zu vermitteln, dass der Patient hinter einen Mehrwert davon hat. Und man versucht natürlich durch eine Umsatzbeteiligung so ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen, es zu tun.
Gerade in der Physiotherapie ist das Thema der freien Mitarbeit auch ziemlich groß. Manche wollen sich nicht unbedingt anstellen lassen, sind aber offen, um Aufträge anzunehmen. Wie ist es in der Podologie? Ist das ähnlich?
Eher weniger. Kommt vereinzelt mal eine Anfrage. Aber es ist natürlich auch immer ein sehr, sehr großes Risiko, wenn man sozusagen Verordnungen für die Mitarbeiter abrechnet, für die, ich sag mal, freien Mitarbeiter abrechnet, dass es in Richtung Scheinselbstständigkeit geht. Man hat nie 100% im Blick, wie viel Patienten oder wie viel Umsatz, drücken wir es mal ganz BWL-mäßig aus, wie viel Umsatz macht der freie Mitarbeiter mit einem als, ich sag mal, Arbeitgeber, zwar vielleicht in dem freien Mitarbeiterbereich, und wie viel macht er wirklich selbstständig. Und wenn man da nicht aufpasst, darf man auf einmal hinter Sozialversicherungsbeiträge etc. nachzahlen, sprich wir nehmen davon Abstand definitiv, das ist uns einfach eine Nummer zu heiß.
Also würdest du freie Mitarbeiter grundsätzlich ablehnen?
Ja, also gerne im Angestelltenverhältnis und auch gerne mit einer Beteiligung, aber ein freier Mitarbeiter, wie gesagt, das Risiko ist doch sehr groß.
Ich würde gerne nochmal eine ergänzende Frage zu dem Qualitätsmanagement stellen. Und zwar, wenn Mitarbeiter länger angestellt sind, kommen Routinen rein, es kommen Fehler rein. Vor allem hat man nicht unbedingt über alles einen Überblick. Gibt es denn bestimmte Regeln in deinen Praxen, die sicherstellen, um eben die gute Qualität der Behandlung und der internen Betriebsprozesse zu halten und zu fördern?
Ja, es gibt 4 Grundregeln bei uns. Ganz, ganz simpel. Wir haben die in unserer Unternehmensidentität niedergeschrieben und damit versuchen wir, alle Mitarbeiter zu schulen. Und die Vorgesetzten, die Führungskräfte sind auch daran angehalten, die Mitarbeiter mit diesen Regeln zu schulen. Es ist eigentlich ganz simpel, dass die erste Regel ist, tue alles im langfristigen Sinne von unserem Unternehmen und von Our People. Our People sind unsere Traumkunden, die wir haben. Das zweite Hauptgesetz, was wir haben, ist, schädige keine funktionierenden Systeme. Das dritte ist, tu alles, um deine Ziele zu erreichen. Wir haben für jeden Mitarbeiter oder für jede Mitarbeitergruppe ein Ziel vereinbart. Für Therapeuten, für Anmeldekräfte, was deren Ziel ist, damit der Patient sozusagen unser Unternehmen empfiehlt. Und behindere niemand anderen beim Erreichen seiner Ziele. Und wenn man diese Regeln einmal verstanden hat und wirklich lebt und jeder immer wieder sich diese Regeln in den Kopf ruft, und sagt, okay, es soll im langfristigen Sinne des Unternehmens sein und unserer Kunden, dann passieren eigentlich wenig Fehler. Man muss sie halt immer nur wieder zum Leben erwecken. Man muss sich auch mal wieder selbst an die Nase packen, ob man die gerade lebt oder auch damit argumentiert, damit es dann hinterher bei den Mitarbeitern auch ankommt. Das muss von oben vorgelebt werden.
Bei deiner Tätigkeit passiert das auch häufiger, dass auch andere Praxenleitende an dich herantreten und eben bestimmte Fragen zu der Unternehmensführung stellen. Was sind da die häufigsten Fragen? Was wissen denn die leitenden Physiotherapeuten am wenigsten, deiner Meinung nach?
Mitarbeiterführung. Das ist eigentlich die größte Frage überhaupt. Jeder, also das ist halt erstmal ein grundsätzliches Verständnis. Und für mich ist Mitarbeiterführung ein Handwerk wie jedes andere auch. Wir lernen in der Podologie 2 bis 3 Jahre, in der Physiotherapie 3 bis 4 Jahre. Wir beschäftigen uns mit einem Themenkomplex relativ genau über 4 Jahre. Und dann ist das so ein bisschen wie beim Autoführerschein. Ja, wir dürfen therapieren, aber Erfahrung und Können haben wir eigentlich nicht. Und genauso ist es bei der Mitarbeiterführung. Jeder denkt ja, Mitarbeiterführung mache ich mal so eben nebenbei. Das bringe ich mir so nebenbei bei. Gegebenenfalls, ich höre mir mal einen Online-Kurs an, habe hier was gelesen und dies und jenes. Aber in der Mitarbeiterführung hat man so viele Rollen. Man ist einmal disziplinarischer Vorgesetzter. Man ist aber auch mal, man hat ein offenes Ohr. Man ist manchmal auch als Vorgesetzter sozusagen Lehrer. Sprich, das sind schon allein nur 3 Rollen. Wenn ich jetzt Unternehmensinhaber bin, habe ich noch auf der einen Seite eine Rolle als Buchhalter, als Finanzplaner. Ich habe eine Rolle, dass ich das Unternehmen für die Zukunft ausrichte. Ich strukturiere es. Und das kann man nicht nebenbei machen. Da muss man sich wirklich Skills, man muss sich sozusagen seine Werkzeugtasche packen mit Skills, mit wie ich etwas handhabe, um es wirklich gut zu tun. Und das braucht auch Zeit. Und da sollte man wirklich auch bereit sein, Geld in die Ausbildung zu investieren, um Mitarbeiter gut führen zu können. Das sollte man nicht auf Gutdünken machen. Und da kommen auch wirklich die meisten Fragen und da verbrennt man auch die meisten Mitarbeiter, dass die das Unternehmen verlassen, weil man irgendwo Führungsfehler gemacht hat.
Was sind die häufigsten Führungsfehler deiner Erfahrung nach?
Es ist ganz, ganz breit gefächert. Das ist ein sehr, sehr individuelles Thema, weil das auch immer von der Person abhängt, von dem Charakter der Führungskraft. Jemand, der zu nett ist und zu freundschaftlich führt, hat manchmal das Gefühl, dass die Mitarbeiter einem irgendwann auf der Nase rumtanzen und nicht mehr auf einen hören, ich sag mal sozusagen, irgendetwas zu tun. Jemand, der zu streng ist, gegebenenfalls, dass die Mitarbeiter nicht bei ihm Gehör finden, mit persönlichen Problemen. Man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit, manchmal sogar mehr Zeit wie mit der eigenen Familie. Und da braucht man auch einen Vorgesetzten, der sich mal einer Sache annimmt, die im privaten Bereich ist, wo man irgendwo gerade mit am Hadern ist. Das muss man auch lernen, wie man mit so einer Situation umgeht. Und eine Führungskraft, ich sag mal, das Problem ist immer bei einer Führungskraft, man hat Stärken und Schwächen. Und man muss schauen, dass man seine Stärken stärkt, aber dass man seine Schwächen gegebenenfalls an eine zweite Führungskraft abgibt, die das besser kann oder sie zumindest so gut beherrscht, dass es, ich sag mal, nicht nachteilig für die Leute, die unter einem sind, sich auswirkt.
Und was sind deine Stärken als Unternehmensführer? Was würdest du sagen?
Ich bin Gott sei Dank zusammen mit meinem Bruder. Meine Kompetenz liegen in den Zahlen, Daten und Fakten, sagen wir immer. Und ich bin, was ein Vorteil von mir ist gefühlt nichts unangenehm. Ich mache immer alles mit und sage gerne schnell ja. Mein Bruder hat eine sehr, sehr empathische Art für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erzählen ihm gefühlt alles. Und auch er macht bei uns mit den Bewerbungsprozess, plus er ist für die Mitarbeitergespräche zuständig und schult auch die Führungskräfte in dem Bereich und ich schule die Führungskräfte in dem Bereich der Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben uns halt wirklich danach orientiert, was unsere Stärken sind. Stärken. Und deswegen, da kann ich Glück haben, dass ich ihn auf meiner Seite habe, dass wir uns das so aufteilen können.
Also bist du grundsätzlich auch für Praxen, die in einer Gemeinschaft gegründet werden und nicht als Solo-Selbstständiger? Denkst du, das wäre einfacher?
Es kommt immer drauf an. Wenn man sich gut versteht, jetzt unter Brüder kann es auch mal anders laufen. Es ist besser, wenn man zu zweit ist, weil man kann Arbeitslast verteilen. Wir sagen auch immer, wir hätten nicht das erreicht, was wir bis jetzt erreicht haben, wenn wir nicht zu zweit gewesen wären. Und wenn man aber das mit einem Kompagnon macht, mit einem Freund etc., und man sich nicht 100% grün ist, gerät man schnell aneinander, weil so ein Unternehmen zu führen, ist halt nochmal etwas anderes wie eine Freundschaft. Sobald das liebe Geld im Spiel ist und Arbeitslast etc., kann es auch schnell im Streit enden. Was mein Bruder und ich gemacht haben, wir kommen ja aus dem Familienunternehmen und wir kennen diese Streitigkeiten, wo sich dann hinter über Arbeitslast etc. gestritten wird oder wer welche Aufgabe übernimmt. Am Anfang unserer beruflichen Laufbahn, wo wir uns dazu entschlossen haben, zusammen selbstständig zu sein, sind wir an unseren Coach herangetreten und haben gesagt, hör mal, wie können wir das vermeiden? Und da war dieser Key einmal, dass wir uns nach unseren Stärken orientiert haben und jeder hat seinen festen Aufgabenbereich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder seinen festen Aufgabenbereich hat. Und man muss dem anderen blind darin vertrauen, was er da tut und man funkt nicht dazwischen. Das ist sein Aufgabenbereich, den managt er so, wie er möchte. Und das ist sein Baby. Er wird alles tun im langfristigen und besten Sinne des Unternehmens und unserer Kunden. Das muss man sich immer wieder zu Gemüte rufen. Und wenn man diese Einstellung einmal an den Tag gelegt hat und dann auch damit fein ist, gegebenenfalls macht er auch etwas anders, wie ich es tun würde. Definitiv, er ist ein anderer Mensch, er ist ein anderes Individuum. Man reagiert ja oder man agiert ja immer aufgrund von Erfahrungen, die man gemacht hat. Und er hat andere Erfahrungen als Mensch gemacht, wie ich. Sprich, muss ich ihm seine Entscheidung lassen. Es ist sein Aufgabenbereich. Und wenn man das so sauber trennt und sich das auch im Kopf immer wieder so sagt, dann kommt man auch nicht aneinander. Und dann ist natürlich ein Sparringspartner deutlich besser, als wenn man es alleine macht.
Was würdest du einem angehenden Selbstständigen mit als Ratschlag mitgeben, der vielleicht sich überlegt, eine Praxis zu gründen? Worauf sollte er sich befasst machen?
Dass man am Anfang viel arbeitet. Definitiv. Das sollte einem bewusst sein, wenn man sich selbstständig macht. Es werden viele Probleme auf einen zukommen, wo man nicht mit gerechnet hat. Man muss voller Tatendrang sein, diese Herausforderungen dann trotzdem anzugehen. packen und sich immer wieder Lösungen zu überlegen. Man darf davon nicht gefrustet sein, sondern man muss das so ein bisschen als Spiel der Selbstständigkeit ansehen, dass das normal ist, dass man immer wieder vor neuen Herausforderungen gestellt ist. Hätte man mir damals gesagt, als ich mich selbstständig mache, was für Probleme auf mich zukommen könnten, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Aber mit jeder Herausforderung, die man bewältigt, wird man ja auch ein Stück reifer. Und nächstes Mal, sobald diese Herausforderung wieder auf einen zukommt, man hatte eine Lösung für sich erarbeitet, ist es keine Herausforderung mehr, sondern nur noch eine Aufgabe, die ich abarbeite. Und sprich, man braucht keine Angst davor haben, was da auf einen zukommt. Wenn man gewillt ist, die zu lösen, dann wird man auch je größer das Unternehmen werden, desto vielfältiger werden die Herausforderungen, die man erlebt. Aber durch die Erfahrung, durch das Wachstum, was man durchlaufen ist, hat man natürlich gewisse Werkzeuge in seinem Werkzeugkoffer, um diese Probleme und Herausforderungen zu beheben. Und das, was ich definitiv als Tipp mitgeben möchte, ist, wenn man plant zu wachsen, größer zu werden, schreibt alles auf, wie ihr es tut. Weil das ist uns hinterher so ein bisschen auf die Füße gefallen. Mein Bruder und ich haben gemacht, wir hatten das Wissen, aber wir haben unser Wissen nicht verschriftlicht. Das mussten wir im Nachgang machen, aber wenn man schon viel Erfahrung gesammelt hat und das dann irgendwann weitergeben möchte an seine Führungskräfte und hat keine schriftlichen Notizen dazu, das muss nichts Weltbewegendes sein, das kann auch eine Schmierblättersammlung sein, aber den Führungskräften wird es hinterher helfen, das Tätigkeitsfeld besser zu verstehen und es besser zu handhaben, als wenn man diese Notizen nicht hat.
Wie man so schön sagt, wer schreibt, der bleibt. Ich denke, das gilt auch für die Selbstständigkeit. Und damit können wir den Podcast auch langsam abschließen. Frederik, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise. Ich hoffe, wir konnten auch viel heute für die Unternehmensführung mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder bei dem nächsten Podcast einschaltet und diesen Podcast fleißig mit angehenden Selbstständigen teilt, damit Sie schon mal auf das Selbstständigsein gewappnet sind. Vielen Dank.
Danke.